Guten Morgen zusammen. Schön, euch auch jetzt von hier oben zu sehen. Einen Teil habe ich vorhin schon von unten gesehen, also vom Erdboden aus. Als ich ein Teenager war, da war das Buch Ungeküsst und doch kein Frosch von Joshua Harris, einer der beliebtesten christlichen Bücher für junge Menschen, für junge Christen. Es spielte eine große Rolle für ihr Leben in Reinheit und Heiligkeit vor Jesus. Vor etwa 4 Jahren gab der Autor dieses Buches bekannt, dass er jetzt kein Christ mehr ist. Er habe seinen Glauben dekonstruiert und sei zum Schluss gekommen, dass er nicht mehr an Jesus Christus glauben könne. Und inzwischen ist er geschieden. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind, aber er bezeichnet sich nicht mehr als Christ. Katy Perry, eine der bekanntesten Popmusikerinnen unserer Zeit, begann ihre Musikkarriere als christliche Sängerin mit dem Namen Catherine Hudson. Und sie sang Gospelmusik und moderne christliche Musik und ihr erstes Album war auch dementsprechend. Inzwischen ist sie eine der großen antichristlichen und blasphemischen Sängerinnen und Sänger aus Amerika oder überhaupt in der Welt, die in ihren Liedern und Musikvideos sehr gerne und sehr eindeutig gegen den Gott der Bibel und gegen die Lehre der Bibel singt. Red und Link, zwei Komödianten oder Comedians, die über den YouTube-Channel Good Mythical Morning bekannt geworden sind, gaben ebenfalls an, als Christen aufgewachsen zu sein und ihren Glauben irgendwann abgelegt zu haben. Red sagte dazu, wenn ich nicht glauben muss, warum soll ich denn dann? Ja, warum sollte man glauben, wenn man nicht muss, wenn es nicht notwendig ist? Wenn die Welt genug zu bieten hat, man bequem ohne Gott leben kann, wieso sollte man dann Christ sein? Wie kann der christliche Glaube in unserer aufgeklärten Zeit noch bestehen? Welche Rechtfertigung hat es, Christ zu sein? Israel, das Volk Gottes, das in Hosea von Gott adressiert wurde, wusste genau über Gott Bescheid und hatte sein Wirken, seine Existenz und seine Güte vielfach erfahren in seiner gesamten Geschichte. Und dennoch wandte auch Israel sich von Gott ab. Aus denselben Gründen, aus denen sich viele Menschen heute abwenden. Es ging ihnen sehr gut. Sie hatten Korn, sie hatten Most, sie hatten Essen, Trinken und Reichtum in Überfluss und fragten sich, wenn ich nicht glauben muss, warum soll ich dann? Ich habe ja alles, was ich brauche. Und sie wandten sich ab von Gott. Aber Gott sagte in Hosea 2, Vers 10, und darüber haben wir schon die Predigt gehört, sie erkannten ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Gottes barmherzige Treue, seine Liebe und seine Fürsorge wurde für sie zur Selbstverständlichkeit und sie vergaßen Gott. Sie vergaßen, dass alles Gute nur von ihm kommt. Und sie glaubten, Gott nicht mehr zu benötigen. Aber ohne ihn ist alles nichts. Ich weiß den genauen Grund nicht, warum Harris oder Perry oder Red oder Link sich von Jesus losgesagt haben. Ich weiß es nicht. Ich will auch gar keine Spekulationen aufstellen. Die Hintergründe sind oft vielfältig und nicht leicht zu benennen. Und ich würde diesen Menschen ganz sicher Unrecht tun, wenn ich versuchen würde zu erklären, was sie dazu geführt hat, Jesus abzusagen. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. All die Fragen und all die Ursachen, die hinter diesem Absagen stehen, die scheinbar aus verschiedenen Motivationen und verschiedenen Hintergründen kommen, sie alle eint eine gemeinsame Grundhaltung. Und das ist die Gottlosigkeit. Und das wollen heutzutage viele nicht hören. Gottlosigkeit ist ein sehr starkes und sehr hartes Wort. Und es scheint auch sehr drastisch gewählt zu sein. Sicherlich, für den einen oder anderen mag es zutreffen, aber was ist mit vergangenen Traumata, mit tiefen Wunden, Verletzungen, schwierige Umständen, die überhaupt dazu geführt haben, vernichtende Zweifel? Sollten wir diejenigen, die im Glauben gescheitert sind und gefallen sind, nicht vielmehr in Liebe aufnehmen und in Sanftmut wieder zur Heiligung zurückführen, anstatt gleich mit dieser Keule drüber zu fahren und zu sagen, du bist gottlos? Natürlich, wir sollten innigst darum beten, dass Menschen zum Herrn finden und auch wieder zurück zum Herrn finden. Und wir sollten uns auch darum bemühen, in Liebe und Sanftmut Menschen zurechtzuweisen und zum Herrn zurückzukehren. Das gilt für uns alle gleichermaßen. Egal, welche Ursache sie von Gott weghält oder weggetrieben hat. Aber das ändert nichts an der Ursache der Fragen des Abfalls, des Ablehnens des christlichen Glaubens oder des Weggehens von Gott, nämlich Gottlosigkeit. Und darüber wollen wir heute mehr hören. Darüber handelt der Text heute. Und auch über den schlammigen Untergrund der Sünde, in dem man sich sofort begibt, sobald man seinen Fuß in die Gottlosigkeit setzt, der uns Menschen immer und immer tiefer zu Fall bringt und weg vom Herrn treibt. Und ich möchte dazu auch heute den Bibeltext vorlesen. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Denn wenn alle Stricke reißen und alles, was ich sage, heute Blödsinn ist, das ist das Wort Gottes, das an uns gerichtet ist. Und das ist Wahrheit. Und Gott sagt zu seinem Volk Israel in Hosea 4, Vers 1 bis 11. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land und alle müssen verschmachten, die darin wohnen. Die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahingerafft. Doch niemand soll rechten und keiner soll tadeln, denn dein Volk ist wie die, welche mit dem Priester rechten. Und so wirst du bei Tag straucheln. Und auch der Prophet wird mit dir straucheln bei Nacht, und ich will deine Mutter vertilgen. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre in Schande verwandeln. Von der Sünde meines Volkes nähren sie sich und sind gierig nach ihren Misstaten. Aber es soll dem Volk ergehen wie dem Priester. Ich werde ihren Wandel an ihnen heimsuchen und ihnen ihre Taten vergelten. Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht vermehren. Denn sie haben davon abgelassen, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Soweit das Wort des Herrn. Danke euch. Ich möchte, bevor wir jetzt in den Text einsteigen, gerne auch noch beten. Ja, lieber Vater, wir haben es gesungen, wir brauchen dich. Ohne dich können wir nicht, Herr. Und wir brauchen dich jetzt, wo wir dein Wort anschauen und daraus lernen wollen, ganz besonders, dass du uns die Herzen vorbereitest und zubereitest für dein Wort, aber dass du auch die Worte lenkst und leitest, dass du meinen Mund führst, damit ich auch dein Wort predige, Herr. Und ich bitte dich, dass das, was ich jetzt sage, was nicht deinem Willen entspricht, dass es zu Boden fällt und vergessen wird. Und dass dein Wort Frucht trägt und du uns ermahnst und ermutigst, stärkst und heiligst. Herr, sprich du zu uns durch dein heiliges Wort. Gepriesen sei dein Name. Amen. Es gibt eine Frage, die sehr oft gestellt wird, wenn man mit Menschen über Gott redet. Und diese Frage ist, wenn Gott wirklich gut ist, wieso lässt er dann Leid zu? Wer hat die Frage schon mal gehört? Diese Frage ist meistens, so denke ich, eigentlich eine vorgeschobene Frage. Tatsächlich scheint mir die Frage eher zu sein, wenn Gott wirklich existiert, wieso geht es mir dann so schlecht? Eine ähnliche Frage stellte Israel, als es durch Gottes barmherzige Rettung und große Macht in die Wüste geführt worden war. Als ihnen nämlich das Wasser ausging und sie Durst litten, da murrten sie und klagten sehr gegen Mose. Und sie stellten die Frage, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Sie hatten Durst und versuchten den Herrn. Anstatt den Herrn anzubeten und ihn zu bitten, er möge sie doch weiter versorgen, hinterfragten sie, ob er wirklich da sei. Und das, nachdem Gott selbst sie gerade eben erst vor kurzem durch das Rote Meer aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie haderten mit Gott und sie forderten ihn heraus. Und Gott in seiner großen Gnade gab Mose den Befehl, mit seinem Stock auf den Felsen zu schlagen. Und aus dem brach dann das Wasser heraus, mit dem das Volk seinen Durst löschen konnte. Es war nicht abgesprochen. Der Ort, wo das Volk das Wasser aus dem Felsen erhielt, wurde darauf mit dem Namen Massa und Meriba benannt. Das heißt übersetzt Versuchung und Hadern oder vielleicht etwas modernere Wörter Herausforderung und Streit, weil das Volk Gott herausforderte und mit ihm stritt. Im Bibelbericht in 2. Mose 17 steht nicht sehr viel über diese Geschichte, aber immer wieder im Verlauf der Schrift wird auf diesen Bericht hingewiesen, auf dieses Ereignis. Und so ist es auch hier in unserem Text heute. Denn der Herr greift in Hosea in unserem Text die Sprache dieses Berichts auf. Israel suchte einen Streit, einen Rechtsstreit mit Gott. Und jetzt hat Gott einen Rechtsstreit mit Israel. Israel fragte damals, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und Gott stellt jetzt fest, ein Geist der Hurerei ist in ihrer Mitte. Und den Herrn erkennen sie nicht. Der Anlass für Israels Rechtsstreit mit Gott war das Fehlen von Wasser. Der Anlass für Gottes Rechtsstreit mit Israel war jetzt das Fehlen von Wahrheit, von Liebe und von Gottes Erkenntnis. Und es ist eine sehr bemerkenswerte Gegenüberstellung, dass sich hier eine sehr tiefe Wahrheit offenbart, die für Hosea, für das gesamte Buch grundlegend ist. Und wir haben immer wieder schon davon gehört. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. In der Frage und im Streit Israels zeigt sich nämlich eines sehr deutlich. Sie kannten ihren Gott nicht. Sie kannten Gott nicht so, wie er ist. Niemals hätte Gott das Volk Israel verdursten lassen. Niemals hätte Gott seinen Augapfel, dem Volk seiner Freude, das Gute versagt. Aber kaum war Israel in der Wüste, hinterfragte Israel diese Liebe. Und jetzt hier in Hosea, nach vielen Hunderten von Jahren der Fürsorge, der Geduld und der Barmherzigkeit, buchstabiert Gott dem Volk Israel förmlich, wie innig seine Liebe ist. Nämlich wie die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Und wohlgemerkt einer Frau, die einer Hure gleich ständig wegläuft. Nicht nur eine fleischliche Liebe, sondern eine treue, eine göttliche Liebe. Eine Liebe, die Israel aber immer und immer und immer wieder ignorierte, ablehnte, wegstieß. Und trotzdem blieb Gott treu, Tag für Tag. Und diese Liebe, die Gott so treu beibehält, wird mit dem hebräischen Wort Chesed beschrieben. Und für dieses Wort gibt es keine adäquate Übersetzung. Das Wort wird mit Güte oder mit Freundlichkeit, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Treue oder Liebe übersetzt. Und im Englischen wurde sogar in älteren Übersetzungen ein neues Wort erfunden, um dieses Wort zu übersetzen, nämlich Loving Kindness, was vielleicht mit liebevolle Freundlichkeit oder liebevolle Barmherzigkeit übersetzt werden kann. Dieses Wort spricht von der treuen Bündnisliebe Gottes zu seinem Volk, die erfüllt ist und nur so vor Barmherzigkeit und Gnade trieft. Eine Liebe der unverbrüchlichen Hingabe und der Treue zu Israel, der Freude an Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk. Eine Liebe, die sich in der Ehe von Hosea und Gomer, der Prostituierten, widerspiegeln soll. Eine Liebe auch, von der Gott in Hosea 2, Vers 21 bis 22 spricht. Ich will mich mit dir verloben in Gnade und Erbarmen, in Treue. Das ist dasselbe Wort. Und wieso ist dieser Punkt jetzt so grundlegend? Wieso ist diese Wahrheit so grundlegend? Wieso ist diese Liebe so wichtig? Weil sie sowohl eine der grundlegenden Eigenschaften Gottes beschreibt, als auch erklärt, was passiert, wenn man diese Eigenschaft nicht kennt. Denn eben diese Liebe ist es, diese Chesed ist es, von der Gott nun feststellt, dass sie in Israel nicht zu finden ist. Und diese Liebe steht in enger Verbindung mit der Wahrheit und der Gotteserkenntnis. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis gibt. Das ist diese Liebe, die Israel nicht aufbringen kann. In Vers 6 stellt Gott fest, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und er spricht sein Urteil aus, du hast die Erkenntnis verworfen und du hast das Gesetz Gottes vergessen. Gott zieht daraus Konsequenzen, auf die Konsequenzen kommen wir später noch zu sprechen. Hier ist jedoch wichtig zu bemerken, dass das fehlende Erkenntnis Gottes der hauptsächliche Faktor des Versagens Israels ist. In der modernen Geistlichkeit und Spiritualität hört man gern, dass wir nur auf die Liebe Gottes achten müssen, dass die Liebe Gottes alles ist und dass in der Liebe alles ist und wenn wir die Liebe betonen, dann ist alles gut und die Liebe deckt alles zu. In der Liebe alleine finden wir Ruhe. Mit der Liebe kann man die Menschen zu Gott führen und die Liebe Jesu überdeckt alles und so weiter. Und ein Stück weit stimmt das, aber es sind sehr, sehr gefährliche Halbwahrheiten. Ja, Gott ist die Liebe und es ist seine Liebe, seine unfassbar große und herrliche Liebe, die uns durch die Hingabe seines Sohnes am Kreuz erwiesen wurde. Er ist es auch, dem wir unsere Liebe schulden. Und es ist auch das Größte, ihn zu lieben. Aber die Liebe Gottes ist rein. Sie ist frei von Falschheit, frei von Selbstsucht. Und ihn zu lieben bedeutet nicht nur ein gutes und warmes und wohliges Gefühl zu haben, sondern seine Gebote zu halten. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Gott selbst setzt in Hosea 6, Vers 6, und das ist eine der folgenden Predigten, die kommen wird, die Liebe und die Gotteserkenntnis gleich, indem er beide mit Opfern als lieblosem Götzendienst gegenübersetzt. An Liebe habe ich Wohlgefallen, nicht an Opfern. An Gottes Erkenntnis, nicht an Brandopfern. In Philipper 1, Vers 9 betet Paulus dafür, dass unsere Liebe in aller Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen überfließt. Gott zu erkennen, heißt ihn zu lieben. Gott zu erkennen, heißt ihn wahrhaftig zu lieben. Und wahrhaftig zu lieben, heißt Gott zu erkennen. Und das kann wiederum nur in der Verbindung mit der Wahrheit geschehen. Da Gott die Wahrheit ist und sein Wort die Wahrheit ist und jede Liebe, die außerhalb von ihm stattfindet, eine falsche Liebe ist. Wenn also die Gotteserkenntnis fehlt, dann kann es nur bergab gehen. Und hier sehen wir Israel, das Gott nicht erkennt, dass die treue Liebe Gottes nicht erkennt, dass die Wahrheit verleugnet und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in Sünde fällt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen. Und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Wer Gott ablehnt und wer die Erkenntnis Gottes verwirft, der kann nur diesen Weg abwärts gehen. Egal, was die Welt sagt, wie viel Erkenntnis und Wahrheit und was man sonst noch alles finden kann außerhalb von Gott, es stimmt nicht. Ohne Gottes Erkenntnis geht's bergab. Gott, von dem jeder Segen und alles Gute kommt, wird abgelehnt. Und wenn Gott abgelehnt wird, von dem der Segen kommt, dann bleibt Fluchen. Gott, der die Wahrheit ist, wird abgelehnt. Es bleibt Lügen. Gott, der das Leben ist, wird abgelehnt. Es bleibt Morden. Gott, bei dem aller Reichtum und alle Gnade ist, wird abgelehnt. Es bleibt Stehlen. Gott, bei dem treue Liebe ist, wird abgelehnt. Es bleibt Ehebrechen. Gott, bei dem Vergebung ist, wird abgelehnt. Es bleibt Blutvergießen. Wie hochmütig und arrogant war Israel zu glauben, dass sie Gott ablehnen konnten und es bliebe folgenlos. Und hierbei sprechen wir noch gar nicht von Strafe. Gott hat noch gar nicht angefangen zu strafen, sondern vom Zustand der Sünde. Ohne Gott und seine Wahrheit, ohne seine treue Liebe und ohne die Erkenntnis seiner selbst können wir nur in Sünde verfallen. Und sobald wir in Sünde verfallen, verfallen wir. Alles geht den Bach runter. Und sehen wir das nicht auch um uns herum, überall? Fluchen ist inzwischen ganz normal. Es wird gelogen, als ob es kein Morgen gäbe. Jeder sucht seinen eigenen Vorteil. Täglich werden weltweit über 100.000 Kinder abgetrieben. Aber nicht nur das. In Gedanken verfluchen wir oft unsere Nachbarn. Im Verkehr schleudern wir den Menschen in anderen Autos Beleidigungen hinterher und sind oft außerordentlich zornig, wenn wir geschnitten werden. Aber Jesus sagt, dass derjenige, der einen anderen einen Idioten oder einen Trottel nennt und ihn damit im Herzen verachtet, des höllischen Feuers schuldig ist. Es wird gestohlen und betrogen. Ehebruch, Scheidung, Sex vor der Ehe, alles kein Problem mehr. Und gerade letzte Woche habe ich einen Artikel in einer großen und bekannten Zeitung gesehen, in der ein Seitensprung in der Ehe rechtfertigt wird. Das ist ganz normal. Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Schuld wird immer beim anderen gesucht. Parteien zerfleischen sich verbal in der Politik. Im Internet herrscht die sogenannte Cancel-Kultur, die darin besteht, das Leben von Menschen, die eine andere Meinung haben, die nicht sehr beliebt ist, möglichst zu vernichten. Und wir, sind wir besser? Wie oft fluchst du, wenn etwas nicht klappt? Wie oft lügst du, um nicht schlecht dazustehen? Oder wie oft heuchelst du, um als guter Christ dazustehen? Wie oft beschimpfst oder verachtest du Menschen in deinen Gedanken? Wie oft stiehlst du Zeit, die dir der Herr gegeben hat, um ihm zu dienen? Für Blödsinn, für Nutzlosigkeit. Wie oft stiehlst du Arbeitszeit von deinem Chef, weil du faul bist? Wie oft brichst du die Ehe in deinem Herzen, indem du anderen Frauen hinterher schaust und sie begehrst? Oder wie oft brichst du die Ehe in Gedanken, weil du deinem Mann keinen Respekt gibst und denkst, andere machen es besser? Wie oft bist du nicht bereit zu verzeihen? Und wie oft drückst du deinem anderen noch eins rein, weil er es ja verdient hat? Ich weiß, dass ich all diese Sünden immer und immer wieder tue. Darum trauert das Land. Und alle müssen verschmachten, die darin wohnen. Die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahin gerafft. Israel fragte, ist Gott in unserer Mitte oder nicht, weil es Durst litt? Und Gott nicht so kannte, wie er wirklich ist, voller treuer Liebe. Also wandte Israel sich ab von Gott, immer und immer wieder. Israel hurte anderen Götzen nach, ging seinen Begierden nach, wandte sich von Gott ab, sündigte nach Herzenslust. Und das Ergebnis war Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen und Blutschuld. Kein angenehmer Zustand, aber ein selbstgewählter. Und die Folge davon, ein verschmachtetes Land. Alle, die darin wohnen, sogar die Tiere, verschmachten aufgrund der Sünde des Volkes. Und Gott spricht hier in Hosea sehr ironisch. Israel forderte vor hunderte von Jahren vorher Gott heraus, ob er wirklich gut sei und bei ihnen sei, weil sie glaubten, verschmachten zu müssen. Und jetzt zeigt Gott Israel, dass sie erst dann wirklich verschmachten, wenn sie sich von Gott abwenden. Israel merkt nicht, dass es ihre Sünde ist, die ihren Verfall einleitet. Sie suchen den Ausweg daher auch nicht bei Gott. Sie denken sich, okay, mir geht schlecht, ich muss noch mehr tun, dass mir was Gutes tut. Heute bin ich schlecht drauf, heute muss ich mir was gönnen. Jesaja stellt dazu fest, Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht. Und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Es ist die Sünde, die uns hungrig macht. Und es ist nicht die Sünde, die uns sättigt. Und das Tragische ist, Israel hatte die Wahrheit griffbereit vor sich. Israel hatte die Möglichkeit zu sehen, was gut ist. Sie hatten den Gottesdienst. Sie hatten den Priesterdienst, den Gott selbst eingesetzt hat. Es waren die Priester, die das Volk immer wieder auf die Wahrheit hinweisen sollte. Gott hat einen ganzen Stamm Israels nur dafür abgesondert, dass dieser eine Stamm das Volk immer wieder auf die Wahrheit Gottes hinweist und zur Erkenntnis Gottes führt. Der Priesterdienst war so wichtig, dass die Priester täglich von morgens bis abends spät vor dem Altar Gottes standen und opfern und lehren sollten. Und die Pflicht der Unterweisung durch die Priester war so heilig, dass jeder Mann und jede Frau, die diesem Richterspruch und dem Lehrspruch des Priesters widersprachen, sterben sollten. Das steht in 5. Mose 17, Vers 12. Dort steht, wer dem Richterspruch und dem Lehrspruch des Priesters nicht gehorcht, der wird zum Tode verurteilt. Aber die göttliche Autorität des Priestertums war schon lange hinfällig. Israels Priester waren ebenso gottlos wie das Volk. Israels Priester haben nicht mehr gelehrt. Und daher sagt Gott zu ihnen, dass niemand rechten soll und keiner tadeln soll, denn dein Volk ist wie die, welche mit dem Priester rechten. Gott hatte einen Rechtsstreit mit Israel, aber Israel hatte keinerlei Grundlage, zurückzureden. Sie waren völlig verfallen. Sie hatten die Gotteserkenntnis verlassen, die treue Liebe Gottes ignoriert. Und selbst wenn sie etwas hätten erwidern wollen, wäre ihr Versuch kläglich gescheitert, denn sie hatten die Wahrheit nicht mehr. Als ich noch Schüler war, das ist schon lange her, ich bin schon ein sehr alter Mann, da übernachtete ich einmal bei einem Klassenkameraden von mir. Und es war ein kalter Herbst- oder Wintertag, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall brach gegen Abend ein sehr tiefer und dichter Nebel ein über das Wohnviertel. Und wir haben beschlossen, da gehen wir raus. Das wollen wir jetzt machen. Junge Burschen, mutig, gehen wir in den Nebel. Der Nebel war so dicht, dass wir keine 3 Meter weit sehen konnten. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen dichten Nebel gesehen. Und wir waren nicht nur mutig, wir waren auch dumm. Wir sind dann ins Feld gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit haben wir keine Ahnung mehr gehabt, wo wir waren. Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Keine Ahnung. Wir sind durch den Nebel getapst und irgendwann sind wir dann auf einen Baum gestoßen. Und der ältere Bruder meines Klassenkameraden hat gewusst, das ist der Baum mitten im Acker, auf den kletter ich immer. Und von dort aus hat er dann den Weg zum nächsten Feldweg gefunden. Und vom Feldweg sind wir dann wieder zurück auf die Straße gekommen. Am nächsten Morgen in der Früh sind wir dann aufgestanden und zur Schule und dann habe ich gesehen, dieser Baum, der stand nur 50 Meter entfernt von der Straße, in der das Haus stand, wo wir gewohnt haben. 50 Meter. Wir waren verloren. So dicht war der Nebel. Am Vorabend kam mir das alles viel weiter weg vor. Wahrscheinlich sind wir auch ziemlich lang im Kreis gegangen, ich weiß es nicht. Ich habe rechts ein kürzeres Bein als links, dann geht es schneller. Aber ähnlich ist es, wenn man ohne Wahrheit durch den Alltag des Lebens geht. Wer die Wahrheit nicht kennt, der kann das Leben nicht einschätzen. Er kann nicht einschätzen, was um uns herum geschieht. Wer Gott nicht kennt, der tappt im Nebel umher. Und nicht umsonst steht am Anfang vom Johannesevangelium, dass das Licht in die Finsternis kam, aber die Finsternis es nicht begriffen hat. Ohne Gottes Wahrheit können wir nicht sehen. Und Israel hatte die Wahrheit abgelehnt und war mitsamt des Priestertums gottlos geworden. Und daher sagte Gott durch Hosea weiter, und so wirst du bei Tag straucheln, und auch der Prophet wird mit dir straucheln bei Nacht. Ohne die Wahrheit konnte Israel den Weg ja gar nicht finden. Strauchelte am Tag. Die Priester, die die Wahrheit hätten zeigen sollen, haben selber keine Ahnung mehr gehabt. Sogar der Prophet, dessen Auftrag es eigentlich war, Gottes Wort als ein Licht in der Dunkelheit leuchten zu lassen, wenn das Volk in die falsche Richtung geht, konnte nicht helfen, sondern stolperte in der Nacht der Welt. Denn die Propheten Israels waren genauso gottlos geworden wie der Rest des Volkes. Auch sie hatten die Wahrheit verleugnet. Aber selbst jetzt merkte Israel nicht, dass ihr Stolpern und Straucheln, ihr Verschmachten und ihre Mühsal eine Folge der Sünde und des Abfalls waren. Spätestens jetzt, wo das heilige Amt des Priesters und die führende Hand des Propheten keine Hilfe und keine Weisung in der Not ermöglichten, sollte es Israel eigentlich klar sein, dass sie am falschen Weg sind. Aber nein, sie wandten sich nicht zurück zu Gott. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Mit jeder nachfolgenden Generation wurden die Sünden mehr und die Gottlosigkeit stieg und stieg. Und das traurigerweise zur Freude der Priester, die daraus sehr großen Profit schlugen. Denn so sehr sie auch die Wahrheit Gottes ignorierten, eines beachteten sie ganz genau, dass Sünden ja mit Schuldopfern bezahlt werden mussten und dass die Priester von diesen Opfern ihren Teil bekamen. Und je mehr das Volk sündigte, umso mehr Opfer bekamen sie. Das wussten sie und das lebten sie. Je mehr Sünden daher zu büßen waren, umso mehr Opfergabe erhielten sie. Von der Sünde meines Volkes nähren sie sich und sind gierig nach ihren Missetaten. Und wir? Sind wir besser? Auch wir, oder sagen wir jetzt mal unsere Gesellschaft, merkt nicht, dass die Wehen unserer Zeit ein Hinweis auf den Verfall der Menschen in Sünde sind. Gewalt, Krieg, Irrsinn, Wahnsinn, Unsicherheit, Angst, Dürre, Hitze, Artensterben und so weiter. All das sind Folgen der Sünde. Aber anstatt den Herrn zu suchen, suchen die Menschen noch mehr Trost in Sünde und Abfall. Als Corona einschlug vor 3 Jahren und unsere Gesellschaft in den Kniezwang, da war die Hoffnung groß unter uns, dass viele Menschen dann anfangen, den Herrn zu suchen. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich habe keinen kennengelernt, der den Herrn dadurch mehr gesucht hätte. Wir sind nur alle noch viel kreativer im Sündigen geworden. Und auch bei uns ist Sünde ein großer Profitbringer. Früher erhielt die katholische Kirche durch den Ablasshandel ein gutes Taschengeld. Das hat sich ein bisschen gelegt. Aber heute kommen immer mehr moderne Glaubensgemeinschaften mit einem christlichen Anstrich auf, deren Hauptziel das Erreichen und Einsammeln möglichst vieler Leute ist, damit sie möglichst viel Geld scheffeln können. Und es ist eine Entwicklung, die aus Amerika immer mehr auch zu uns herüberschwappt. Wir brauchen nicht denken, dass es nicht zu uns kommt. All das sind die Folgen der fehlenden Gotteserkenntnis. All das passiert, wenn der Mensch sich von Gott abwendet und all das geschieht von ganz alleine. Dazu braucht niemand etwas zu tun, außer zu sündigen. Die Menschen verfallen in Sünde, die Sünde nimmt Überhand, Land und Leute verschmachten, die einen nutzen den anderen aus, Es gibt keine Orientierung und keinen Halt mehr, also sündigen die Leute weiter. Aber dabei bleibt es nicht. Denn Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. In Vers 5 sagt Gott, dass er, der Israel, bei Tag strauchelt und der Prophet bei Nacht auch strauchelt, die Mutter vertilgen will. Und in Vers 6 sagt er, dass Gott Israel verwerfen will, ebenso wie Israel die Erkenntnis Gottes verworfen hat, und dass Gott die Kinder Israels vergessen will, ebenso wie Israel die Gebote Gottes vergessen hat. Das klingt sehr hart, aber es zeigt sehr deutlich, wie greulich die Sünde vor Gott ist. Und hier spricht Gott sein Gericht über drei Generationen aus. Die Mutter, nämlich die Hure Israel, die fremdgegangen ist. Und deswegen die jetzige Generation auch in Sünde geht. Die aktuelle Generation, die aus dieser Hurerei hervorgegangen ist und eigentlich als heiliges Priestertum in der Welt hätte wirken sollen. Und die nachfolgende Generation, denen Israel die Gebote Gottes hätte lehren sollen, damit sie in Wahrheit wandeln. Es war die heilige Pflicht eines jeden Juden, seine Kinder in der Wahrheit Gottes zu unterweisen. Und hierin zeigt sich erneut dieser dreifache Verfall Israels, den Gott schon in Vers 1 anprangert. Es gibt keine Wahrheit mehr in Israel. Das Volk lehrt seine Kinder die Gebote Gottes nicht mehr. Es hat die Gebote vergessen, ohne die ein Leben in Wahrheit nicht möglich ist. Es gibt keine Liebe mehr in Israel. Das Volk Israel, die Mutter, hat Gott verlassen und die Ehe gebrochen, um anderen Götzen nachzuhuren. Und es gibt keine Gotteserkenntnis mehr. Das Volk, dessen Auftrag es gewesen wäre, die Erkenntnis Gottes groß zu machen, hat diese verworfen. Und Gott lässt sich nicht verspotten. Israel wurde in die Gefangenschaft geführt. Die Generation vor der Wegführung starb. Die Mutter wurde vertilgt. Die Generation der Wegführung wurde verworfen in ein fernes Land, weg von dem Angesicht Gottes. Und die Nachfolgegeneration, die Kinder, wurden vergessen, sozusagen. 70 Jahre lang war Israel in Gefangenschaft und erst in der übernächsten Generation wurde Israel wiederhergestellt. Ein weiteres Strafgericht Gottes sehen wir in Vers 7, in dem Gott aufgrund der Zunahme der Sünde sagt, darum will ich ihre Ehre in Schande verwandeln. Und dieses Gericht gilt uns ebenso. Und ich möchte euch gerne dazu Römer 1 vorlesen, also nicht den ganzen, aber schon einen Brocken. Und ich bitte euch einfach nur zuzuhören. Ich zeige euch welche Bibelstelle, aber hört nur zu. Römer 1, Abvers 24. Und es geht darum, dass die Menschen Gott abgelehnt haben und die Erkenntnis Gottes verworfen haben. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn für ihre Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Ist das nicht unsere Zeit? Homosexualität wird überall als ganz normal verbreitet. Aber es ist Gottes Gericht. Es ist Gottes Gericht, dass die Menschen sich selbst aneinander entehren. Die Ehre des Geschöpfs wird dadurch zerstört. Drag Queens und Transsexualität werden als richtig und gut vermittelt und bereits Kinder werden möglichst früh damit konfrontiert, damit sie ja erkennen, wie gut das alles ist. Aber es ist Gottes Gericht, weil Gott die Menschen in ihrer Sünde und fehlenden Gotteserkenntnis, in ihrem eigenen Wahnsinn und Irrsinn verfallen lässt. Und das sind nur die prominentesten Beispiele. Wenn wir diese Liste Wort für Wort jetzt durchgehen würden, würden wir merken, wie treffend sie ist und wie sehr die Welt sich auf der Abwärtsspirale der Sünde befindet. Aber, sagt Gott zu Israel, es soll dem Volk ergehen wie dem Priester. Ich werde ihren Wandel an ihnen heimsuchen und ihnen ihre Taten vergelten. Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht vermehren, denn sie haben davon abgelassen, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Oder, wie man das auch übersetzen kann, wie es auch in anderen Übersetzungen steht, denn sie haben davon abgelassen, auf den Herrn zu achten, aufgrund von Hurerei, Wein und Most, die den Verstand rauben. All die Sünde, all die Gottlosigkeit, all die Lieblosigkeit und Unwahrheit wird vergolten. Gott gibt die Menschen sich selbst hin. Wenn der Mensch sagt, ich will nicht ohne Gott, ich brauche Gott nicht, dann sagt Gott, okay. Und der Mensch entehrt sich selber. Und das kann nicht sättigen. Es kann nur hungrig machen. Man sieht nur die Welt um uns herum an. Die Spirale der Gottlosigkeit dreht sich immer schneller. Man kann gar nicht hinterher schauen, wie viele neue Entwicklungen immer wieder auftreten. Zuerst kam freie Liebe. Dann wurde Homosexualität normalisiert. Inzwischen ist Transsexualität das Thema, was dazugehört. Und das erschreckt mich persönlich noch viel mehr. Immer öfter höre oder lese ich Stimmen, die beginnen für eine Normalisierung der Pädophilie zu plädieren, dass Liebe an Kindern normal sein soll oder Liebe mit Tieren oder Gegenständen. Da sind wir schon. Das kommt nicht erst. Aber wir müssen gar nicht so sehr in diese Extreme hineinschauen, um wahrzunehmen, dass diese Beschreibung zutrifft. Geht es nicht auch uns so, dass wir immer wieder in Sünde fallen und dass die Sünde nicht sättigen und befriedigen kann? Und dass wir dann, anstatt zu merken, dass es nichts bringt und wir zum Herrn gehen sollten, lieber in die nächste Sünde gehen und die dann auch nicht befriedigen kann. Und die dann auch nur noch hungriger macht. Und wir dann wieder weitergehen zur nächsten Sünde. Und zur nächsten Sünde. Und zur nächsten Sünde. Aber es kann nicht sättigen. Und während meine Sünde mein Herz verhärtet, merke ich, dass mir auch der Verstand geraubt wird. Ich werfe Gott Dinge vor. Wenn ich zu viel sündige, wenn ich meine Zeit vergeude, wenn ich zum Beispiel anstelle einer Aufgabe fürs Diakonat zu erledigen anfange, ja, nehmen wir ein Beispiel, irgendeinen Filmtrailer zu schauen, ich schaue keinen Trailer. Und ich merke aber, das ist kein guter Film, aber ich schaue ihn trotzdem fertig. Und ich weiß, ich habe mich jetzt versündigt und nicht zum Herrn gehe, sondern das nächste schaue und dann anfange, Clips aus diesem Film zu schauen und dann vielleicht noch mehr zu schauen und mich da reinzulesen und so weiter. Und ich merke dann, wie es mir schlecht geht, weil meine Seele ja eigentlich nach dem Herrn dürstet, nach seiner treuen Liebe. Aber was macht mein Verstand, der dann getrübt ist von der Sünde? Er sagt, Herr, wieso geht's mir jetzt so schlecht? Bist du wirklich gut? Wie schlimm muss es sein für die, die Gott gar nicht kennen und nicht kennen wollen. Wenn es für uns schon sehr vertrocknend sein kann. Das Fehlen von Gottes Erkenntnis ist der erste Schritt auf die schlammige Rutschbahn der Sünde, die den Menschen immer weiter von Gott wegträgt. Und auch mit einer immer größeren Geschwindigkeit. Und eines kann ich euch sagen, diese Rutschbahn, die hört nie auf. Die Spielplatzrutschbahn hat ein Ende. Die Rutschbahn der Sünde nicht. Die Sünde führt zum Untergang, zum Verfall der Menschen, zu einer Spirale des Verschmachtens und des Leidens. Aber gibt es dafür einen Ausweg? Gibt es eine Lösung heraus aus dieser Sündenspirale? Ja, die treue Liebe Gottes. Genau diese Liebe, die ignoriert wird, sodass man überhaupt erst dorthin kommt. Im Verfall tendiert der Mensch dazu, auf alles Schlechte zu schauen und zu sagen, Gott kann nicht gut sein, denn ich verdurste. Aber er erkennt nicht, dass es die eigene Sünde ist, die der Grund seines Verschmachtens ist. Er kennt die treue Liebe Gottes nicht. Er kennt sein Erbarmen und seine Gnade nicht. Und wir werden in den kommenden Predigten sehen, in den kommenden 2 oder 3, wie der Verfall immer weitergeht, wenn die Notbremse nicht gezogen wird. Israel wird jetzt nicht zu Gott zurückkommen, sondern wird dann anderen Göttern nachgehen und sie fragen, ob sie ihm helfen können. Die schlammige Rutschbahn ist steil und unendlich. Aber Gott bietet einen Ausweg an, eine Rettung, die einfach nur gewaltig ist, die unfassbar groß ist in Jesus Christus. Als Israel damals in der Wüste haderte, weil sie Durst hatte, ließ Gott Mose auf einen Felsen schlagen, damit daraus Wasser für das Volk hervorbrach. Wasser, das sie nicht verdient hatten. Wasser, auf das sie keinen Anspruch hatten. Ein Beweis der treuen Liebe Gottes. Und Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 10, Vers 3 und 4, sie, nämlich Israel, haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und Jesus ist es, der für uns geschlagen wurde, sodass aus ihm das Wasser des Lebens hervorbrach, mit dem wir aus dem Verschmachten der Gottlosigkeit und der Sünde gerettet werden können. Jesus wandelte so, wie Israel niemals wandeln konnte. Und wir auch nicht übrigens. Jesus lebte immer vollkommen in dieser treuen Liebe zu Gott. Gott sagte zu Jesus nie, bei dir gibt es keine treue Liebe. Jesus erfüllte die treue Liebe bis zum Schluss. Er brach niemals die Treue, weder zum Vater noch zu den Menschen. Er war nie unbarmherzig. Und Jesus ist die Wahrheit. Er ist Gott. Und dann am Kreuz, dort verschmachtete Jesus. Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen, Blutschuld, alles wurde auf ihn gelegt. Und er verschmachtete. Er, der vollkommene Priester Gottes, wurde verworfen, obwohl er die Gotteserkenntnis nie verworfen hatte. Er, der allweise Prophet, wurde in der Nacht der Sünde der Welt zu Fall gebracht, obwohl er immer das Licht in die Dunkelheit brachte. Er, ein Kind des Volkes Israel, wurde vom Vater getrennt und sozusagen für eine kurze Zeit vergessen. An ihm, der niemals Sünde getan hat, wurde unser Wandel heimgesucht. Und an ihm wurden unsere Taten vergolten. Doch anders als wir, die wir den Verstand verlieren, wenn wir sündigen, ließ Jesus sich den Verstand nie rauben. Er verweigerte den betäubenden Essigwein und er wurde dem Vater nie untreu. Er achtete auf den Herrn für uns. Und das ist der Ausweg. Das ist der einzige Ausweg. Wenn du in der Gottlosigkeit der Welt gefangen bist, so komme zum Herrn. Warte nicht bis morgen. Warte nicht bis übermorgen. Wenn du die treue Liebe des Vaters noch nicht kennst, so komm heute zu ihm. Wenn du an der schlammigen Rutsche der Sünde stehst, dann ist morgen vielleicht zu spät. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden, damit wir Vergebung haben. Unsere Sünde wird rein und weggewaschen durch sein Blut. Wir haben ewiges Leben, weil er gestorben ist und auferstanden ist. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er gibt jedem das Leben umsonst und Vergebung umsonst, der ihn fragt und der zu ihm kommt. Deswegen komme doch heute. Und wenn du heute kommen möchtest und nicht weißt, wie, dann kannst du gerne nachher zu mir kommen oder zu irgendeinem anderen, der hier ist. Stefan ist sicher auch gerne bereit oder sonst die mit dem Kärtchen. Kommt. Wir möchten jetzt im Abendmahl genau darüber nachdenken, dass wir Rettung in Jesus Christus haben, dass wir die Erlösung in ihm haben, dass wir die treue Liebe Gottes erfahren dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr ganz genau prüft vor dem Herrn, ob ihr das Abendmahl nehmen könnt, ob ihr es dürft. Sünde ist keine Leichtigkeit. Für die Sünde ist Jesus gestorben. Und Sünde führt nur auf einen Pfad des Verderbens. In der Gemeinde in Korinth waren viele Menschen krank geworden und einige sogar gestorben, weil sie das Abendmahl, das Mahl des Herrn, nicht geehrt haben. Weil sie nicht kannten, weil sie den nicht kannten, der die treue Liebe ist. Und weil sie dachten, jo, ist ja alles wurscht. Aber das Abendmahl ist nicht wurscht. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Wenn du also dein Leben noch nicht mit dem Herrn Jesus lebst und wenn du ihm dein Leben noch nicht anvertraust und deine Sünde noch nicht bekannt hast, dann lass das Abendmahl an dir vorübergehen. Bitte. Es ist keine Schande. Nicht, weil die Gnade Gottes nicht auch für dich gilt, sondern weil die Sünde und die Gottlosigkeit kein kleines Problem sind, sondern ein echtes Problem, das zuvor vor dem Thron Gottes beseitigt werden muss. Und ich möchte jetzt einige Geschwister bitten, mir zu helfen, das Abendmahl zu verteilen. Zuerst das Brot. Kannst du gleich kommen?